Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Sanok, willkommen zu dieser weiteren Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Jo von Elchkuss. Ja, in dieser Woche, da war ein ganz besonderer Tag. Första torsdagen i mars. Första torsdagen i mars. Der erste Donnerstag im März wurde gefeiert. Ja, und was da gefeiert wird? Eigentlich erstmal nichts. Dieser Tag fällt relativ zufällig auf diesen ersten Donnerstag im März. Oder, naja, nicht ganz zufällig, sondern weil hier bestimmte Konsonanten ihm sehr häufig vorkommen. Dieser erste Donnerstag im März ist ein sehr witziger Feiertag, ist ja gar nicht kein richtiger Feiertag, obwohl es inoffiziell als der smoländische Nationaltag gilt. Begonnen alles als Internetscherz. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie ein solcher Scherz viral gehen kann und dann wirklich, ja, wie, ja, so ein Kulturgut werden kann. Wenn du mehr über den Första torsdagen i mars wissen willst, dann schau auf elchkuss.de vorbei. Dort habe ich einen kleinen Artikel über diesen Tag geschrieben. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Ja, so starten wir in den März, in den Frühling. Es wird langsam auch in Schweden heller auf jeden Fall. Es wird auch vielerorts wärmer. Im Süden, da beginnt der Frühling so allmählich, im Norden, da dauert es noch etwas länger. Aber der Frühling kommt auf jeden Fall überall. Ja, und wir tauchen wieder ein in die schwedische Geschichte. Da waren wir ja in der letzten Woche stehen geblieben. Wir haben uns mit Gustav II. Adolf beschäftigt, dieser König, der neben Gustav Vasa und vielleicht dem jetzigen König wohl zu den bekanntesten schwedischen Königen auch im Ausland gehört. Vor allen Dingen in Deutschland, weil er eben in Lützen bei der Schlacht bei Lützen fiel. 1632. Er griff in den Dreißigjährigen Krieg ein. Er gab dem Dreißigjährigen Krieg eine neue Wende. Davor waren die Katholischen doch in der Überhand oder hatten mehr Erfolge. Dann griffen die Schweden ein und so allmählich wendete sich das Blatt. In der letzten Folge, da haben wir uns damit beschäftigt, wer denn überhaupt dieser Gustav II. Adolf ist. Und wir haben uns auch angeschaut, weshalb er auch in Schweden so bekannt ist, weshalb es sogar einen Tag gibt, der nach ihm benannt ist. Das ist der 6. November, sein Todestag. Das heißt, er wird anders als andere Könige oder stärker als andere Könige geehrt in Schweden. Das liegt aber weniger an den Kriegen, die er führte. Und er führte massenhaft Kriege, nicht nur im Dreißigjährigen Krieg davor. Das haben wir auch in der letzten Woche uns angeschaut. Waren andere Kriege wichtiger, gegen Russland, gegen Polen, gegen Dänemark. Das waren sehr, sehr entscheidende Kriege, die prägten die Herrschaftszeit von Gustav II. Adolf. Vielleicht sogar noch mehr als der Dreißigjährige Krieg. Aber in Schweden ist er wegen anderen Dingen bekannt, weil er innenpolitische Reformen angestoßen hat, weil er ganz, ganz viele Städte gegründet hat. Zum Beispiel Göteborg oder Göteborg. Und da habe ich es kurz angesprochen. Göteborg hat ja viele Anläufe gebraucht, bis es zu dieser Stadt wurde, die sie heute ist, oder bis diese Stadt gegründet werden konnte. Und über diese schwierigen Anfänge, die mehreren Anfänge von Göteborg, da habe ich eine Bonusfolge gemacht. Die ist im Laufe der Woche online gegangen. Wenn du Unterstützerin oder Unterstützer von Elchkuss bist, dann hast du sie vielleicht schon gehört. Wenn du sagst, die würde ich gerne hören und ich will auch Elchkuss unterstützen, dann schau einfach bei steady.de vorbei. Dort gibt es 4 Unterstützerpakete, die sind unterschiedlich groß. Je nachdem, welches du wählst, kriegst du auch unterschiedliches zurück. Immer aber die Bonusfolgen. Die sind auch im kleinsten Paket mit dabei und dann kannst du alle Bonusfolgen anhören. Elchkuss ist ein privates, ein kleines Projekt, ist deswegen auch auf deine Unterstützung angewiesen, denn es kann eben nur überleben, wenn es Unterstützerinnen und Unterstützer gibt. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die Elchkuss unterstützen. Tack so jättemycket. Und wenn du sagst, ja, ich überlege da schon länger und bisher habe ich es irgendwie nicht geschafft, auf diesen Link zu klicken, ich weiß nicht was, dann gib dir einen Ruck und unterstütze Elchkuss. Beim kleinsten Paket, da zahlst du Elchkuss jeden Monat ein Espresso. Das ist nicht wahnsinnig viel, können sich die meisten wahrscheinlich leisten. Und du machst aber den Unterschied. Ja, kehren wir zurück zu Gustav II. Adolf. Er führte viel Krieg, das habe ich gerade schon gesagt. Sehr, sehr viel Krieg. Vor allem ja auch gegen Polen. Polen war, neben Dänemark, wurde in dieser Zeit zu einem ja, sehr starken oder sehr großen Feind. 1627 wurde dieser Krieg gegen Polen aber abgeschlossen mit einem Waffenstillstand. Und jetzt war der Blick frei für das Heilige Römische Reich, wo ja schon seit 1618 der Dreißigjährige Krieg wütete. Und er wütete damals schon sehr, sehr schlimm. Dänemark hatte schon eingegriffen, das war mäßig erfolgreich. Die katholische Seite, die kaiserliche Seite unter den großen Feldherren Wallenstein und Tilly, die hatten große Erfolge, drangen bis an die Ostsee vor. Und das war der Grund, als dann Schweden eben auch eingriff. Ja, propagandistisch wurde Gustav II. Adolf als der Löwe aus Mitternacht angepriesen, also der Messias, der Retter des Protestantismus, der eben die protestantische Seite vor dem Untergang bewahrte. Das kann man natürlich propagandistisch wunderbar ausschlachten. Und da ist natürlich auch was dran. Schweden griff ganz bewusst auf der Seite der Protestanten ein, um auch die zu beschützen. Aber das war natürlich nicht alles. Wirtschaftliche, politische, sicherheitspolitische Gründe waren wahrscheinlich deutlich entscheidender, die waren auf jeden Fall auch mit da. Vor allen Dingen wollte Schweden die Kontrolle über die Ostsee haben, wollte die zentrale Ostseemacht werden und die Reiche, die auf der anderen Seite der Ostsee waren, die waren immer so eine potenzielle Bedrohung. Man musste nur mit einer Flotte hinübersegeln und konnte eben Schweden angreifen. Und deswegen wollte Schweden möglichst viel von der gesamten Küste der Ostsee kontrollieren. Deswegen eben auch die Kriege gegen Russland, im heutigen Baltikum, gegen Polen. Und das war eben auch der Grund, als dann Wallenstein bis nach Stralsund vordrang, da fühlte sich Schweden bedroht und entschied sich nun zum Eingreifen. 1630, da landen die schwedischen Truppen mit 120 Schiffen auf Usedom und ja, sie können relativ schnell die deutsche Ostseeküste kontrollieren. Dieser Anfangserfolg, der wird auch begünstigt durch die Streitigkeit bei den Katholiken. Denn Wallenstein, sehr, sehr umstrittener Heerführer, der war zu mächtig geworden. Zu mächtig, er war vielen Adligen ein Dorn im Auge und dann am Schluss auch vom Kaiser abgesetzt worden. Und das schwächte die katholische Seite. Und genau in dieser Zeit kamen eben die Schweden und sie konnten das gleich sehr gut ausnutzen und die deutsche Ostseeküste unter ihre Kontrolle bringen. Ja, und mit diesem Eingreifen beginnt Schwedens teuerste militärische Unternehmung aller Zeiten. Der Krieg, der verschlang Unsummen an Geld, aber auch viele Menschenleben. Das führte dazu, dass das Land zunehmend ausblutete und daher auch umorganisiert werden musste. Aber dieses Ausbluten, das ist vielleicht das Entscheidende. Es wird ja, oder diese Großmachtzeit von Schweden, die wird oft verklärt als irgendwie eine glorreiche Vergangenheit, als eine große Vergangenheit. Aber dabei wird vergessen, was das alles gekostet hat an Finanzen, aber natürlich vor allen Dingen auch an Menschenleben. Und das sollte man nicht vergessen, denn diese Großmachtzeit, die baute nur auf Krieg. Alles wurde mit Krieg erobert. Den Krieg, den fochten alle aus, auch die kleinen Bauern, die irgendwelche Soldaten stellen mussten. Und die zählten eben größtenteils zu den Opfern. Zunächst Gustav II. Adolf erobert die deutsche Ostseeküste, aber dann kommt er auch nicht mehr so wirklich voran. Der große Aufschwung, der kommt dann erst 1631, als er mit Frankreich eine Allianz schließt und von dort riesige finanzielle Unterstützung erhält. Damit kann er sein Heer auf 36.000 Mann vergrößern und damit beginnt der Siegeszug. Und das ist bezeichnend, denn Frankreich ist ja katholisch. Und daran sieht man, ja, das war anfangs natürlich auch ein konfessioneller Konflikt. Und die Konfession, die spielt ja auch immer irgendwie eine Rolle. Aber dass sich ein katholisches Land mit einem protestantischen Land verbindet, zeigt, dass es ihm um deutlich mehr als nur um Religion oder Konfession geht, sondern es ging vor allen Dingen darum, dass sowohl die Schweden als auch die Franzosen ein Problem mit zu mächtigen Habsburgern hatten. Also der Kaiser, der war ihnen zu mächtig und der sollte ein bisschen eingehegt, ein bisschen zurechtgestutzt werden. Und deswegen verbünden sich Frankreich und Schweden. Und für Schweden ist das die entscheidende finanzielle Unterstützung. Damit können ganz, ganz viele Söldner angeworben werden, das Heer wächst. Und damit kann nun Gustav II. Adolf bis nach Süddeutschland vordringen. Ein entscheidender Sieg fährt er ein in der Schlacht bei Breitenfeld, das ist in der Nähe von Leipzig, 1631. Das ist die größte Schlacht des Dreißigjährigen Krieges mit zusammengerechnet ca. 70.000 Soldaten, die auf beiden Seiten kämpfen. Und das ist die erste große, wirklich große, umfassende Niederlage für die katholische Seite. Und das befördert natürlich Gustavs Ruf als großer Stratege. Er, nach 13 Jahren Krieg, ist es die erste wirklich große, vernichtende Niederlage für die Katholiken und er hat sie ihnen beigebracht. Und nun beginnt der Feldzug durch Süddeutschland. Er erobert Erfurt, Würzburg, Frankfurt, Mainz. Zum Jahreswechsel 1631-32 verfügt er über eine Armee von 140.000 Soldaten. Die sind an mehreren Standorten in Deutschland verteilt. Das ist nicht nur ein zusammenhängendes Heer, sondern er lässt natürlich auch einige Truppen in Norddeutschland. Aber es ist trotzdem ein riesiges Heer. Und er wird hier jetzt wirklich in sehr kurzer Zeit zum zentralen Machtfaktor in diesem Krieg. 1632 bricht er dann Richtung Bayern auf. Er erobert Donauwörth, Augsburg und er versucht auch Ingolstadt zu erobern. Dabei wird das Pferd des Königs von einer Kanonenkugel getötet. Und das Pferd, das war ihm sehr, sehr wichtig, es war ein großer Verlust. Das stirbt, er kommt aber unbeschadet davon. Im Mai 1632 erobern die schwedischen Truppen sogar München. Also sind wirklich sehr weit in den Süden vorgedrungen. Und hier bei diesem bayerischen Kriegszug oder durch Bayern, da wüten nicht nur, aber besonders auch die schwedischen Soldaten ganz, ganz heftig. Sie plündern das Land, brandschatzen, morden, gerade auf dem Land ganz, ganz, ganz besonders. Es gibt eine Foltermethode, die wird der Schwedentrunk genannt. Ob dieser Schwedentrunk wirklich von den Schweden erfunden wurde, das weiß man nicht mehr ganz genau, aber er wurde von ihnen auf jeden Fall sehr häufig angewandt. Auch von anderen Seiten, gar keine Frage, aber eben auch die Schweden. Also die Schweden waren hier nicht irgendwie die Guten oder so. Bei dieser Foltermethode, dem Schwedentrunk, da wurde dem Opfer, das waren oft einfach einfache Bauern, die man irgendwie quälen wollte, das kann man nicht anders sagen. Dem Opfer wurde mit einem Trichter Jauche, Kot, Urin, Dreckwasser, Schmutzwasser eingeflößt. Allein das natürlich schon heftige Schmerzen und Ekel. Aber die Qual wurde noch verstärkt, indem manchmal dem Opfer auf dem Magen herumgesprungen wurde oder draufgeschlagen wurde, sodass es manchmal auch zu inneren Verletzungen kam und die Menschen da teilweise wirklich elendig verreckt sind. Also sehr brutal dieser Krieg, völlig entmenschlicht irgendwann mal auch und die Schweden sind da genauso Teil davon. Da schenkt sich auch keine Seite irgendwie etwas, da muss man nicht irgendwie anfangen hochzurechnen, sondern alle Seiten waren enorm brutal und die Zivilbevölkerung, die war diejenige, die darunter litt. Ja, nun wendet sich Gustav II. Adolf wieder Richtung Norden, um sich dem mittlerweile wieder eingesetzten Wallenstein entgegenzustellen. Der Kaiser hat erkannt, Wallenstein war vielleicht doch ein ganz guter Heerführer. Ich brauche ihn wieder und er setzt ihn wieder ein. Und dieser Wallenstein, der macht Gustav II. Adolf Probleme. Bei Nürnberg kommt es so zu einer ersten Konfrontation, aber noch nicht zu einer entscheidenden Schlacht. Die kommt dann bei Leipzig und zwar bei Lützen. Am 6. November 1632, da stehen die Truppen von Wallenstein und die Truppen von Gustav II. Adolf sich gegenüber. Die schwedischen Truppen, die sind zum Teil tatsächlich noch Schweden oder Finnen, aber das sind auch ganz viele Söldner, die einfach angeworben worden sind. Die Zahlen sind relativ ausgeglichen. 22.000 Soldaten auf der Seite von Wallenstein und die Armee der Schweden umfasst 19.000 Mann. Während die Schlacht tobt, zieht allmählich Nebel auf. Der wird noch verstärkt durch den ganzen Pulverrauch. Das heißt, die Sicht ist sehr, sehr schlecht. Und Gustav II. Adolf ist ein König, ein Heerführer, der immer mitkämpft, der immer irgendwie mit dabei ist im Schlachtgetümmel. Und hier wird ihm das aber zum Verhängnis. Er wird in diesem Nebel, in diesem Pulverrauch von seinen Reitern getrennt, irrt da irgendwo durch den Nebel. Er wird von einer Kugel in den Arm getroffen, kurz darauf von einer zweiten, sodass er vom Pferd stürzt. Auf dem Boden wird er von weiteren Kugeln getroffen, eine davon in die Schläfe und die ist dann tödlich. Ja, so stirbt Gustav II. Adolf auf dem Schlachtfeld bei Lützen in der Nähe von Leipzig. Die Schlacht, die wird am Schluss zwar noch von den Schweden knapp gewonnen, aber das ist eigentlich ein Pyrrhus-Sieg. Der König ist tot und damit natürlich die Lichtgestalt oder die Figur, auf die sich ganz, ganz viele auf der protestantischen Seite irgendwie konzentriert und fokussiert haben. Vor allem auf die schwedische Seite. Er ist tot, er wird vom Schlachtfeld gerettet, er wird auch nach Schweden zurückgebracht, aber damit ist sein ja, sein kriegerisches Abenteuer im Dreißigjährigen Krieg vorbei. Nach seinem Tod wird der Krieg von Schweden aber noch fortgeführt, unter der Leitung von Reichskanzler Axel Oxenstierna und anderen königlichen Generälen. Oftmals hier wieder Seite an Seite mit dem katholischen Frankreich. Aber hier ist vielleicht erstmal ein guter Zeitpunkt, um mal so einen Zwischenstopp einzulegen. Und auch die Frage sich zu stellen, wie wird eigentlich dieser Krieg finanziert? Dieser Krieg, der so viele Soldaten ja ernähren muss, wie passiert das? Und in Schweden ist es so, es gibt Steuern und Abgaben. Und zwar ständig neue Steuern und extra Steuern. Die Steuerlast für die Bauern ist sowieso schon enorm hoch. In der letzten Folge, da ging es ja auch zum Beispiel um die Älvsborg-Festung, also die Festung bei Göteborg, die von den Dänen erobert worden ist im Kalmarkrieg und dann wieder mit einer irren Lösesumme ausgelöst werden musste. Auch hier wurde dann extra Steuern verlangt, damit das überhaupt irgendwie bezahlt werden konnte. Das heißt, wenn es irgendwie extra Kosten gibt, dann müssen immer die Bauern irgendwie dran glauben. Zum Beispiel 1620 gibt es eine neue Steuer, Buskopspenning, Steuer auf Vieh. Jeder, der irgendwie Vieh hat, muss dafür irgendwie eine Steuer bezahlen. Die Bauern versuchen dann immer, das Vieh zu verstecken, das funktioniert aber natürlich nicht. 1624 wird diese Steuer verdoppelt. 1625 wird der Kvarntullen eingeführt, also die Mühlensteuer. Eine Abgabe für gemahlenes Getreide. Also eine Sondersteuer folgt auf die nächste. Überall wird irgendwo versucht, noch irgendwelche Steuern herauszuholen, die man dann in den Krieg stecken kann. Das heißt, die Bauern tragen eine große Last, schon finanziell. Dann will man aber auch, und deswegen die vielen Stadtgründungen unter Gustav II. Adolf, man will den Handel stimulieren. Und deswegen werden Städte gegründet, die dann eben Handels- und Marktplätze werden sollen. Deswegen werden ihnen Stadtprivilegien gegeben, um so eben den Handel zu stimulieren. Dann eine weitere Form der Finanzierung, und das macht diesen Krieg so brutal, die Plünderungen im Kriegsgebiet, sowohl auf dem Land als auch in den Städten. Das führt zu einer sehr eigenartigen und sehr brutalen Dynamik im Dreißigjährigen Krieg. Eine Dynamik, die für die Zivilbevölkerung völlig katastrophal wird. Denn die Heere, die plündern das Land aus, um sie selber zu versorgen. Also die ganze Nahrung, Getreide und so weiter oder Vieh, was eben alles da ist, das wird alles immer geplündert, um eben die riesigen Heere zu versorgen. Das führt auch dazu, dass die Heere eigentlich relativ viel in Bewegung bleiben, weil das Land, ja, man muss es so brutal sagen, irgendwann einfach so leer geräubert ist. Da gibt es nichts mehr zu holen, dann muss ein Heer weiterziehen. Zurückbleibt die Bevölkerung, die nichts mehr hat, die fürchterlichen Hunger leiden muss. Und da sterben eben sehr, sehr viele Menschen daran. Aber auch die Städte werden geplündert. Und zwar so als Art Entlohnung für die Soldaten. Deswegen werden Städte manchmal nicht aus strategischen Gründen angegriffen, sondern eben, weil sie geplündert werden sollen. Und bei den Plünderungen, vor allem im Süden, vor allem in Bayern, im katholischen Bayern, da gab es von der schwedischen Seite teilweise wirklich üble und brutale Übergriffe auf die Zivilbevölkerung. Ein weiterer ganz wichtiger Faktor für die schwedische Seite ist die finanzielle Unterstützung durch Frankreich. Ohne diesen Beitrag hätte Schweden diesen Krieg nie so führen können. Das muss man auch sagen. Also wenn man sagt, ja, die Großmachtzeit und Schweden wird da irgendwie schwingt sich zur Großmacht auf. Ja, ist richtig. Und ja, Schweden ist auch im Dreißigjährigen Krieg stellenweise sehr erfolgreich, aber eben nur dank der Unterstützung Frankreichs. Zum Beispiel 1638, also 6 Jahre nach dem Tod von Gustav II. Adolf. Da kommen die Schweden so dermaßen in Bedrängnis, dass es eigentlich kurzzeitig so aussieht, dass sie sich komplett über die Ostsee zurückziehen müssen. Und dann schießt Frankreich wieder viel Geld zu und so können wieder neue Soldaten angeworben werden und Schweden kann wieder erfolgreich in den Krieg eingreifen. Ein weiterer Punkt, wie Schweden diesen Krieg finanziert, ist, dass die Krone Land verkauft. Also man verkauft königliche Ländereien an vor allen Dingen Adlige. Das sorgt natürlich kurzfristig für Geld und für Einnahmen, ist langfristig aber ein Problem für die Krone. Weil diese Politik zum einen den Adel stärkt, der wird immer mächtiger, hat immer mehr Land, 1655 besitzt der Adel 2/3 allen Landes in Schweden. Das heißt, der Adel wird hier deutlich mächtiger im Vergleich zur Krone. Und dieses Land, das verkauft worden ist, da kann ich ja keine Steuereinnahmen mehr generieren daraus. Das heißt, die sind weg und für alle Zeit. Das heißt, dieser Verkauf von Land ist wirklich nur eine sehr kurzfristig oder kurzsichtig gedachte Lösung. Und die letzte Option, um an Geld zu bekommen, man kann sich natürlich Geld leihen. Das macht manche Schweden, sowohl manche Adlige, aber auch Unternehmer oder Händler, sehr, sehr reich. Die leihen der Krone oder dem Staat Geld und bekommen das natürlich mit Zins und Zinseszins wieder zurück. Oder manchmal eben auch mit Ländereien, wenn das nicht anders zurückbezahlt werden kann. Da gibt es zum Beispiel Figuren wie Louis de Geer. Louis de Geer ist eigentlich ein holländischer Kaufmann, mit Axel Oxenstierna befreundet. Und der wird oft auch als der Vater der schwedischen Industrie genannt. Und der baut die schwedische Eisenindustrie ganz entscheidend mit auf, hinterlässt vor allem in Norrköping so seinen Abdruck. Wenn du in Norrköping bist, da ist einiges nach Louis de Geer benannt. Da triffst du relativ häufig auf diese Figur. Und der wird noch reicher, also der ist schon reich, aber er wird es noch reicher, weil er eben Schweden oder der Krone Geld leiht und da einiges an Zinsen zurückverlangen kann. Das heißt, der Krieg, der macht auch manche Personen sehr reich. Nicht aber eben die schwedischen Bauern. Da Schweden fast ununterbrochen im Krieg ist, müssen sie eben auch fast ununterbrochen eine extrem hohe Steuerlast tragen. Aber das ist eben nicht alles. Die Bauern müssen auch die Soldaten stellen. Den Kern der Armee, das macht zwar der Adel aus, also gerade in der Kavallerie, das sind Adlige. Aber die Fußsoldaten, das sind Bauern. 1619, da erlässt Gustav II. Adolf eine Kriegsordnung und die besagt, dass die Bevölkerung nun jeden 10. Mann zwischen 15 und 50 Jahren als Soldaten stellen muss. Wer das ist, also jeder 10., wer da genau genommen wird, das entscheidet ein Amtsmann. Aber jeder 10. muss aus der Bevölkerung gestellt werden. Das ist schon so eine Art, ja, noch keine richtige Wehrpflicht, aber so ein Vorläufermodell auf jeden Fall. Wenn man sich das nun in Zahlen anschaut, was das bedeutet für die Bevölkerung. Von der Eroberung Rigas im Jahr 1621, davon habe ich auch in der letzten Folge gesprochen, bis zur Schlacht bei Lützen 1632, also in 11 Jahren, fallen ca. 50.000 schwedische Soldaten. Bei einer Gesamtbevölkerung von 900.000 ist es wirklich eine sehr große Zahl. Und das besondere Problem, die Gefallenen sind normalerweise Männer in jungem Alter, die ja eigentlich in diesem Alter Familien gründen sollen, Kinder zeugen sollen, Bauernhöfe bestellen könnten. Das können sie aber nun alles nicht mehr. Das heißt, dieses Problem, dass hier ganz viele junge Männer sterben, führt auch dazu, dass das Bevölkerungswachstum eingebremst wird, dass die Produktion gesenkt wird und damit auch die Steuern reduziert werden. Das heißt, hier sieht man, da gibt es ganz viele Dynamiken, die letztendlich alle ein Problem für Schweden dann irgendwann darstellen. Gut dokumentiert ist beispielsweise das Dorf Bygdeå oder Bygdeå Socken in Västerbotten. Dieser Socken, diese Gemeinde hatte 1900 Einwohner und 250 Höfe. In der Zeit von 1620 bis 1640 musste die Gemeinde 255 Männer als Soldaten stellen und davon starben aber 215. Und das ist ein Beispiel dafür. Und so sah es ihm vielerorts aus. Das heißt, das ist das, was sie meinte. Das Land blutete aus. Sehr, sehr hoher Preis, der gezahlt werden musste. Ja, und deswegen, wie kann man nun Gustav II. Adolf bewerten? Gerade auch seine Kriege. Zweifellos, er war ein bedeutender und über weite Strecken auch sehr erfolgreicher militärischer Führer. Das muss man, glaube ich, schon so anerkennen. Bis ins 19. Jahrhundert war er auch so als Held und Märtyrer gefeiert. Da wurde betont, dass er eben der Kämpfer für den Protestantismus sei, für die religiöse Freiheit. Und in Deutschland ist das bis heute ja vielerorts der Fall. Es gibt mehrere Kirchen beispielsweise, die nach ihm benannt sind. In Hamburg, in Nürnberg, ich weiß nicht wo überall. Das heißt, da ist er immer noch so ein religiöser Vorkämpfer. Aber in der Geschichtsschreibung, da setzt so ab dem 20. Jahrhundert ein eher kritischeres Bild ein. Da wird Gustav II. Adolf eher als ja recht rücksichtsloser und aggressiver Eroberer gesehen, der eben sein eigenes Land ausbluten lässt für Eroberungen. Und diese Eroberungen, naja, ob sie wirklich so großen Nutzen für Schweden gebracht haben, das sei mal dahingestellt. Für Schweden, also innenpolitisch, ist er aber bedeutend aufgrund der vielen Stadtgründungen, der vielen Reformen, hatten wir in der letzten Folge, dass Gymnasien gegründet werden beispielsweise, dass die Lands eingeteilt werden. Die Lands, die es heute noch genauso gibt beispielsweise. Das heißt, innenpolitisch hat er auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Fußabdruck hinterlassen. Und deswegen ist sein Todestag bis heute der Gustav Adolfs Dagen am 6. November. Und der wird ja immer auch so nicht allzu groß, aber er wird auf jeden Fall gefeiert. Ja, das zu Gustav II. Adolf. 1632 gestorben. Der 30-jährige Krieg dauert aber bis 1648. Also sind noch 16 Jahre Krieg vor uns. Darüber könnte man natürlich auch sehr, sehr ausführlich sprechen. Das will ich jetzt aber hier in diesem Fall nicht mehr tun, denn es ging im Kern ja doch um Gustav II. Adolf. Aber der Krieg wird weitergeführt von vor allen Dingen Reichskanzler Axel Oxenstierna. Königin ist zwar Gustavs Tochter Christina, die ist aber anfangs noch minderjährig, ist 5 Jahre alt oder 6 Jahre alt, als ihr Vater stirbt. Erst 1644 wird sie mündig. Zu ihr, auch sie eine wirklich super, super spannende Figur, sehr interessant. Da gibt es auf jeden Fall eine eigene Folge zu ihr, weil sie zu den Königinnen in Schweden zählt, die ja die am eigentümlichsten sind, am faszinierendsten auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, Axel Oxenstierna, der führt den Krieg zunächst weiter und dann ab 1644 Christina als oberste Kriegsherrin. Und da gibt es verschiedene Hoch- und Tiefphasen. Beispielsweise die Schlacht bei Nördlingen, großer Rückschlag für die Schweden. Aber es gab eben auch viele Phasen, wo es dann wieder sehr gut lief, wo sie viel erobert haben, viele erfolgreiche Schlachten geschlagen haben. So kann man auch sagen, letzten Endes ja, gibt es ein positives Ende für Schweden. Vor allem eben aufgrund der finanziellen Unterstützung durch Frankreich. Wenn man denn überhaupt von positiv reden kann. Weil eben ein völlig zerstörtes Land übrig bleibt, weil eben so viele Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen ihr Leben verloren haben. Deswegen, ja, sehr schwierig hier von positivem Ende zu sprechen. Aber wenn man eben so diese Minus und Plus bei Schweden so gegeneinander rechnet, dann würde man am Schluss wahrscheinlich auf der Plusseite herauskommen. Vielleicht ganz bezeichnend, eine der letzten wichtigen Kriegshandlungen, als bereits die Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück in vollem Gange sind, das ist die Plünderung von Prag durch die schwedischen Truppen 1648. Also dort, wo der Krieg begann, kommt er 30 Jahre später nochmal in all seiner Brutalität zurück. In diesem Friedensschluss, im Westfälischen Frieden, gewinnt Schweden einige Gebiete, kann sich damit als Sieger sehen. Also Vorpommern mit Usedom und Rügen kommen zum Beispiel zu Schweden. Einige Gebiete in Hinterpommern, also im heutigen Polen, kommen zu Schweden. Wismar, die Bistümer Bremen und Werden. Also das sind einige Gebiete in Norddeutschland, die werden nun schwedisch. Aber es ist schon auch bezeichnend, dass keine der im Westfälischen Frieden gewonnenen Gebiete heute noch schwedisch sind. Das heißt, das ist nicht von Dauer, was hier gewonnen wird. Und deswegen ist natürlich auch, wenn man so in der Rückschau diesen Krieg bewertet oder diesen schwedischen Einsatz im Krieg bewertet, schon auch fraglich, ob sich das alles wirklich gelohnt hat. Aber kurzzeitig ist es eben ein Erfolg. Denn Schweden ist nun die klar dominierende Kraft in der Ostsee, aber das heutige Südschweden, das ist immer noch dänisch. Und das ist so ein Dorn im Auge, aber der wird eben auch bald beseitigt. Ist aber auch ein Erfolg für Schweden, weil Schweden nun einen Platz im Deutschen Reichstag bekommt, kann also im Heiligen Römischen Reich deutsche Nation mitbestimmen. Und es ist vor allem auch deswegen ein Erfolg, weil Gustav II. Adolf und Axel Oxenstierna das Reich umorganisiert haben, das Militär umorganisiert haben, reformiert haben, wie Soldaten gewonnen wurden, das wurde effektiviert. Und durch diese Erfahrungen und durch diese Reformen, die hier im Dreißigjährigen Krieg gemacht worden sind, da waren nun andere Kriege möglich. Und diese anderen Kriege, die jetzt noch folgen werden, die prägen das schwedische Staatsgebiet bis heute. Das auch in der neuen Folge. Das heißt, im Dreißigjährigen Krieg selber wurden Gebiete gewonnen, die aber alle wieder verloren gegangen sind, früher oder später. Aber es wurden eben auch Grundlagen geschaffen, damit andere Kriege geführt werden, die dann wiederum dauerhafte Gebietsgewinne für Schweden bereithielten. Aber wir verknüpfen ja immer bei dieser Reihe über die schwedische Geschichte immer Orte auch mit der schwedischen Geschichte. Orte, an denen du eben diese schwedische Geschichte nochmal nachvollziehen kannst. Wo du hingehen kannst und sagst, okay, da kann ich mir das nochmal anschauen, da kann ich das nochmal, ja, sehe ich etwas vielleicht auch. Und höre nicht nur im Podcast, sondern ich sehe es wirklich. Und hier habe ich 2 Orte herausgesucht. Das eine ist ein Ort gar nicht in Schweden, sondern in Deutschland, nämlich die Lützener Ebene bei eben Lützen in der Nähe von Leipzig. Ein bisschen südlich von Leipzig gelegen. Ist heute eine große Ackerlandschaft und hier fand eben diese Schlacht bei Lützen 1632 statt. Diese Schlacht, bei der Gustav II. Adolf sein Leben verlieren sollte. Und hier gibt es einen zentralen Gedenkort, die Gustav-Adolf-Gedenkstätte mit der Gustav-Adolf-Kapelle. Und es gibt eben auch ein Museum Lützen 1632 im Marzpark. So heißt der Park. Dort findest du ein schön gemachtes Museum. Ist nicht allzu groß, aber ich finde es sehr schön gemacht. Und irgendwie mal da an diesem Ort zu sein, ist, finde ich, ganz spannend, wenn man sich dafür interessiert, wenn man sich für diese Geschichte interessiert. Dann würde ich auf jeden Fall, wenn ich mal in Leipzig bin, mal da eben nach Lützen hinausfahren. Lohnt sich für so einen halben Tag vielleicht. Schöner Ausflug. Ein anderer Ort, auf dem du dich auf die Spuren von Gustav II. Adolf machen kannst, das ist Stockholm. Stockholm an sich wurde von ihm, das haben wir in der letzten Folge auch besprochen, wurde von ihm als Hauptstadt einfach gestärkt. Da gab es zum Beispiel das Svea Hofrätt, das er hier hingebracht hat. Er hat den Reichskanzler hier dauerhaft untergebracht. Das heißt, er hat viele Institutionen nach Stockholm gebracht, um so eben Stockholm als Hauptstadt zu stärken. Aber auch so ein bisschen persönlicher kannst du ihm auf die Spuren gehen. Und zwar in der Livrustkammaren. Die Livrustkammaren ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Nebenmuseum im Stockholmer Königsschloss, also auf Gamla Stan. Da gibt es an der Seite so einen seitlichen Eingang in die Livrustkammaren. Und hier findest du einige sehr, sehr spannende, wirklich sehr, sehr spannende Ausstellungsgegenstände. Einige tolle Exponate, die sie hier haben. Zum Beispiel das Pferd Streif. Streif ist ein ausgestopftes Pferd, eines der ältesten ausgestopften Pferde, die man so überhaupt in der ganzen Welt kennt. Und das ist das Pferd, mit dem Gustav II. Adolf am 6. November 1632 in die Schlacht bei Lützen ritt. Und da eben auch fiel. Dieses Pferd, das wurde dann eben danach ausgestopft, nach Schweden gebracht und kann hier immer noch bewundert werden. Das ist wirklich sehr faszinierend, hier vor diesem Pferd zu stehen, wo man weiß, okay, auf diesem Pferd, da saß eben vor 400 Jahren Gustav II. Adolf und auf ihm ritt er in die Schlacht bei Lützen. Aber du findest hier in diesem Museum, in der Livrustkammaren, auch zum Beispiel das Gewand oder die Kleidung, die Gustav II. Adolf bei seiner Hochzeit mit Maria Eleonora im Jahr 1620 trug. Auch das wird hier ausgestellt. Und, das habe ich auch in der letzten Folge angesprochen, er wurde in einer Schlacht 1627 angeschossen. Auch das, was er da anhatte, mit quasi noch dem Schussloch, auch das wird hier ausgestellt. Genauso auch das, was er bei der Schlacht bei Lützen 1632 trug. Das heißt, hier kann man über so ja auch die Kleidung dieser Person ein bisschen nahe kommen. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Auch wenn das natürlich nur Kleidungsstücke sind, aber da steckt so viel Geschichte drin und Geschichten drin. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ja, und deswegen sind die Orte, die ich heute hier vorschlage, um sie mal zu besuchen, wenn du Gustav II. Adolf nachspüren möchtest, einmal das Museum in Lützen und zum anderen die Livrustkammaren in Stockholm. Ja, das war's mit dieser Folge aus der Reihe über die schwedische Geschichte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist. Bis dahin, hatte so drum. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden.